Ja, das fünfte Kapitel von Esra beginnt mit der Erwähnung der Prophezeiungen von Haggai und Sacharja, wie es in den ersten beiden Versen heißt. Und es prophezeiten der Prophet Haggai und Sacharja ben Iddo, die Propheten über die Juden in Judäa und in Jerusalem im Namen des Gottes Israels über sie. Da standen Serubbabel ben Shealtiel und Josua ben Jozadak auf und begannen das Haus Gottes zu bauen, das in Jerusalem ist. Und Benjamin Lau in seinem Buch geht deswegen auch zurück oder hinüber in die Prophetenbücher von Haggai und Sacharja, um da auch ein bisschen was von der Atmosphäre, wie sie war, bevor dann der Tempel schließlich und endlich gebaut wird, zum Ausdruck kommt. Und ich habe ja einen Auszug davon genommen, der sich mit einigen Propheten aus dem kleinen Buch des Propheten Haggai, einem der 12 Propheten, der 12 kleinen Propheten, was da zugesagt wird. Ja, also da schreibt Benjamin Lau, in diese Tage des Niedergangs, das, wo er vorher darüber gesprochen hat, nach den Jahren, an denen nicht am Tempel gebaut wurde. Denn man hatte ja aufgehört, 537 zu bauen und inzwischen sind wir im Jahr 520 gelandet, wo dann schließlich auch der Bau wieder beginnen wird. In diese Tage des Niedergangs tritt der Prophet Haggai, der intensiv tätig war, um die Stimmung zu ändern. Sein kleines Buch, zwei Kapitel, öffnet uns ein Fenster, um den Puls des Lebens im Jahr 520 vorzufühlen. Und mit ihm werden wir versuchen, das Aussehen der jüdischen Gesellschaft zu skizzieren. Im historischen und politischen Hintergrund haben wir die Flut der Rebellionen gesehen, die das Land füllten. Das war unter Kambyses, dem Sohn des Kyros, bis die Geister sich beruhigten und Darius das Lenkrad der Herrschaft ergriff. Ist der Hintergrund für das Erwachen und den Ausbruch Haggais mit diesen Stürmen verbunden? Hat der Prophet ein historisches Fenster ausgemacht, in dem die Herrschaft erschüttert wird und aus ihren Trümmern eine neue Wirklichkeit für Juda wachsen wird? So spricht der Ewige der Heerscharen, sagend: Dieses Volk sagt, es ist nicht die Zeit gekommen, die Zeit, dass das Haus des Ewigen erbaut werde. Und es war das Wort des Ewigen zu dem Propheten Haggai, sagend: Ist es für euch Zeit, dass ihr in euren getäfelten Häusern sitzt und dieses Haus liegt in Ruinen? Viel habt ihr gesät und wenig herbeigebracht, Essen und nicht zum Sattwerden, Getränk und nicht zum Trunkenwerden, Kleidung und nicht zum Warmwerden. Und wer Geld verdient, verdient es in ein löchernes Bündel. So Haggai im ersten Kapitel. So sieht die jüdische Gesellschaft zu Beginn der Tage Serubbabels und Jeschuas aus. Elende Menschen. Wie kommt man aus einer so niedrigen und elenden Realität heraus? Was für eine Kraft kann die Menschen zu neuem Wachsen und Schaffen antreiben? Haggai ist überzeugt, dass nur ein großes, visionäres Werk den Kreislauf der Armut, der niederdrückt und lähmt, brechen kann. Der Bau des Tempels ist für ihn das Ziel, um dessen Willen alle Hinaufziehenden, Einwandernden in das Land gekommen sind. Aber er ist auch das Mittel, den Geist des Volkes zu heben und seine Absorbierung im Land zu vertiefen. Was ist der Grund dafür, dass der Bau des Tempels nicht zustande gekommen ist? Warum haben die Hinaufziehenden, die mit Serubbabel kamen, den zerstörten Tempel nicht mit Schwung aufgebaut? Die politische Antwort ist der Baustopp aufgrund derer um sie herum, die ihr Böses wollten. Die innere Antwort, die auf den Puls des Lebens und die Schläge des Herzens der Hinaufziehenden hinhört, ist der unüberbrückbare Abgrund zwischen dem großen Traum und seiner Verwirklichung. In seiner visionären Restauration hatte der Tempel die Gestalt und die Qualität des prächtigen salomonischen Tempels. Qualitätsvolle Baumaterialien aus der ganzen Welt, hunderttausende Steinhauer und Holzfäller im Wald, ein erlesenes und professionelles Bauniveau kontrolliert von den besten Baumeistern der Welt. Im Moment wohnt in Juda eine Ansammlung einiger träumender Familien, die nicht genug zum Leben haben. Das Bündel ist voller Löcher, der Hunger nagt und die Armut gewinnt die Kontrolle über den Geist und löscht ihn aus. Haggai begreift, dass man das Volk nicht zum Tun motivieren kann, solange der Traum es mit seiner Stärke lähmt. Der einzige Weg, ein erlöschtes Volk an den Glanz des Traums zu binden, ist, die Größe des Traums der Fassungskraft des Volkes anzupassen. Nur so besteht die Chance, dass die Gefäße den Traum absorbieren und nicht angesichts seines Lichtes auseinanderbrechen. Und so skizziert ihnen Haggai den Traum des zweiten Tempels, wesentlich bescheidener als sein Vorgänger, ohne materielle Anmaßung, aber voller Hoffnung auf einen enormen Einfluss auf das Geistesleben. Steigt auf den Berg hinauf und bringt Holz herbei und baut den Tempel, und ich werde Wohlgefallen an ihm haben und in ihm geehrt sein, sagt der Ewige. Viel wird erwartet, und siehe, wenig, und ihr bringt es zum Haus, und ich blase hinein. Weshalb, Spruch des Ewigen der Heerscharen, wegen meines Hauses, das in Ruinen liegt, und ihr lauft ein jeder zu seinem Haus. Ihr lauft, ein jeder zu seinem Haus, das niedergedrückte Leben der Armut und des Hinterherrennens nach dem durchlöcherten Bündel hat auch den Blick niedergedrückt, und sie sind nicht in der Lage, den Kopf zu heben und auf irgendeinen Horizont zu blicken. Ein Leben ohne Traum ist so traurig geworden. Sie träumen von persönlichem Erfolg, aber nichts gelingt ihnen. Man kann sich den erloschenen und elenden Blick jener Träger des löchernen Bündels in ihren getäfelten Häusern vorstellen. Haggai erzeugt hier eine Bewegung, in der es zwei Schritte gibt, die auf ein bedeutungsvolles Leben hinstreben. Der erste Schritt träumt, denn Leben ohne Traum ist wie der Tod. Leben ohne Traum bringt Menschen ohne Bewegung hervor. Und was ist der Mensch ohne seine innere Antriebskraft? Der zweite Schritt, den Haggai erzeugt, träumt nicht zu weit und zu groß. Fantastische Träume führen zu einer bitteren Enttäuschung. Wenn ihr vom Tempel Salomos träumt, werdet ihr nicht mal eine Baracke für euer Haupt haben. Wenn der Traum mit einem Faden mit der Realität verbunden ist und sie ein wenig anhebt, dann hat er eine Chance. Das meint Haggai, der sagt, steigt auf den Berg hinauf und bringt Holz herbei. Denkt nicht an die Hölzer des Libanon, die die Schiffer von Tyrus herbeibringen werden. Hier, auf den Hügeln Judas, werdet ihr wesentlich billigeres und einfacheres Baumaterial finden. Es ist nicht prächtig, aber zugänglich. Was wird das Ergebnis sein? Der Geist des Ewigen, der in dieses Haus hineinziehen wird, ist es, der ihm seine Bedeutung geben wird. Haggai verspricht ihnen im Namen des Ewigen, dass das Gefäß, das dir ein Haus suchende Schechina, die Gottesgegenwart, enthalten wird, nah und leicht erreichbar ist. Man muss es nur wollen und es wird gefunden werden. Haggais Forderung, den Traum der Lebenswirklichkeit anzupassen, will nicht auf den weit entfernten Horizont der Königsherrschaft des Ewigen in der Welt mit Hilfe des Hauses David verzichten. Dies ist eine Zwischenstation bei einer Etage im Aufbau der Nation auf ihrem Weg zum vollständigen Bau. Erstaunlicherweise sickert die Prophetie Haggais in die Ohren der politischen und der religiösen Führerschaft ein. Und der Ewige erweckte den Geist Serubabels ben Shealtiel, des Statthalters von Juda, und den Geist Jehoschuas ben Jehozadak, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen übrigen Volkes. Und sie kamen und taten die Arbeit am Haus des Ewigen der Heerscharen, ihres Gottes, am 24. Tag des 6. Monats, im 2. Jahr des Königs Darius. Aber sofort nach der ersten Erregung, irgendetwas für das Werk des Tempels zu tun, endet der erste Abschnitt des Buches Haggai. Und der Vorhang senkt sich für mehr als 3 Wochen, in denen keine Stimme zu hören ist. Er hebt sich zu Beginn des nächsten Kapitels und an einem neuen Datum, dem 21. des 7. Monats. Wer von euch ist geblieben, der dieses Haus in seiner ersten Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Serubbabel, Spruch des Ewigen, und sei stark, Josua ben Jehozadak, du hoher Priester, und sei stark, das ganze Volk des Landes, Spruch des Ewigen, und tut, denn ich bin mit euch, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Das Gefühl des Verwaistseins und der Armseligkeit bekommt eine Reaktion des Propheten im Namen Gottes, dass sie mit der Aufgabe nicht allein dastehen. Diese Feststellung muss sie zu einem aktiven und energischen Handeln motivieren. Und da bricht aus dem Mund des Propheten Haggai eine messianische Verheißung über die Umwälzung der Welt und die Errichtung des Tempels des Ewigen, der über die ganze Erde herrscht, hervor. Denn so spricht der Ewige der Heerscharen: Noch ein weniges, und ich erschüttere den Himmel und die Erde und das Meer und das trockene Land. Und ich erschüttere alle Völker, und das Begehrenswerte aller Völker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Ewige der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses Hauses, des Letzten, sein, als die des Ersten, spricht der Ewige der Heerscharen. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Dieser prophetische Ausspruch verlegt die ganze Geschichte des Hinaufzugs in neue Gefilde. Die Erklärung des Kyros, die der Hauptantrieb dafür war, dass die Juden sich auf den Weg nach Jerusalem in Bewegung setzten, befasste sich nur mit dem Bau des Tempels, im Einklang mit der imperialen Politik. Die persische Regierung begleitete den Zug und nahm auch eine Kontrolle hinsichtlich der Menschen und des Besitzes vor. Als die Bedränger Judas und Jerusalems mit ihren feindlichen Äußerungen gegen die Hinaufziehenden begannen, wurde der Bau gestoppt. Niemand sprach bis jetzt von hochfliegenden Träumen, von Souveränität, Befreiung vom Imperium und dem Königtum des Hauses David. Vielleicht lag in der bloßen Anwesenheit Serubabels ein Hinweis auf diese Träume, aber niemand nahm sie in den Mund. Plötzlich, im zweiten Jahr des Darius, bricht Haggai in prophetischer Begeisterung aus und gegenüber dem Gefühl des Elends der Ältesten der Juden, die sich an den Tempel Salomos erinnern und sich nach ihm sehnen, erhebt er seine Worte und kommt bis zu den Höhen der Prophetie, die den Fall des Imperiums ankündigt. Diese Prophetie fügt sich ein in die Tradition der messianischen Prophetien. Aber der Brennpunkt, der Haggai interessiert, ist der Tempel und ist die Königsherrschaft des Ewigen, die in ihm sein wird. Die Erschütterung des Himmels und der Erde ist das übliche Bild von Prophetien, die das Ende der Geschichte und die Herrschaft des Ewigen in der Welt skizzieren. Und nach dem Gefühl Haggais ist dies bereits sehr nah, noch ein weniges. Ja, soweit dieser Ausflug in die Prophetien Haggais. Dazu Anmerkungen? Herr Müller.
Was verstehen Sie in der auf der ersten Seite unter den getäfelten Häusern? Weil das klingt ja nicht gerade nach Armut, wie es später dann skizziert wird.
Genau, das scheint die Kritik von Haggai zu sein, dass die Einwohner einerseits sagen, es ist nicht die Zeit, vielleicht weil wir kein Geld haben oder warum auch immer, den Tempel zu bauen. Aber andererseits sitzen sie selber in Häusern, die wohl doch recht gut sind. Ja, und vielleicht ist ein gewisser Widerspruch zu dem da, wie dann ja auch die Prophetie weitergeht, dass er eben sagt, dass sie eigentlich nicht genug zum Essen und zum Trinken und zur Bekleidung haben. Und möglicherweise geht es auch nur darum zu sagen, dass sie zumindest in Häusern, dass sie Häuser haben und Gott kein Haus hat. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, um den es ihnen geht. Jetzt weniger darum, ob das wirklich luxuriös ist. Aber es ist eine gewisse Spannung da, das stimmt.
Ja.
Frau Fichtbauer.
Ja, das war mir genauso aufgefallen wie Herrn Müller und ich sehe da einen Widerspruch. Also, Herr Lau betont ja die Ärmlichkeit und die Armut der Menschen vor Ort. Aber vorher heißt es, als sie angefangen haben, die Grundmauern zu legen, den Grundstein, da haben sie den Handwerkern ja alles zukommen lassen, was sie an Obst und Früchten und so weiter hatten. Das wird also durchaus
Schön.
auch dann von Tyros bis nach Jaffa unten und so weiter. Und sie entschädigen und entschädigen diejenigen, die an dem Bau beteiligt sind. Also da gibt es wirklich Widersprüche. Das wäre das Erste. Als das Zweite, es wird immer so getan, als ob die Bösen aus dem Norden, die sofort bei mir in der Bibel jedenfalls, in meiner Esra 4, auftauchen. Die Feinde von Juda und Benjamin erfuhren, dass die Heimkehrer für den Herrn einen Tempel bauen wollten. Damit wollen sie ja mitmachen. Da erweisen sie sich eigentlich nicht als Feinde, sondern als Menschen, die mitmachen möchten, die involviert sein möchten, die teilhaben möchten. Aber dann sagen die Juden vor Ort, nein, das geht nicht. Wir allein wollen bauen. Und dann heißt es, da machte das Volk des Landes die Leute von Juda mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Also das ist für mich eigentlich auch nicht verständlich, wenn diejenigen, die aus dem Norden sagen, wir möchten mitmachen, also die eigentlich freundlich sind, wenn die sofort als Feinde bezeichnet werden und wenn deren Bitte, mitmachen zu dürfen, gleich als Grund angegeben wird, dass man nicht weiterbaut. Das kann ich irgendwie nicht so ganz verstehen. In dem Weiteren, ja, ich habe mal Geschichte unterrichtet, da gehen die historischen Dinge querbeet durcheinander. Da ist also von Kyros die Rede und dann kommt schließlich sogar Artaxerxes, der kommt gleich auch noch dazu, der viel später war, der hier gar nichts zu suchen hat, aber vielleicht, weil da ein aramäisches Zwischenstück eingefügt wird. Aber es ist also chronologisch dermaßen durcheinander, das widerstrebt jemanden, der an Fakten und an der Verortung von Fakten in einem historischen, zeitlichen Gerüst interessiert ist. Was sagen Sie dazu?
Ja, das stimmt. Die biblische Literatur ist keine in dem Sinne historische Literatur, dass sie uns eine korrekte Chronologie und nackte Fakten geben will. Und das hatten wir ja auch letztes Mal ein bisschen gesehen, wie das dazu kommt, dass eben sozusagen zwischen Kyros und Darius Artaxerxes und
Odysseus,
Xerxes eingeschaltet werden, die natürlich nach Darius sind.
ja.
Und man kann das eine kann man natürlich sagen, dass einfach sozusagen ein Fehler passiert ist, weil man halt alle diese aramäischen Urkunden zusammengetan hat.
Ja.
Ich hatte hier letztes Mal noch eine andere Überlegung vorgeschlagen, dass der Verfasser oder Redaktor des Buches Esra ein Interesse hatte, die Zeit Esras als wirklich große Zeit, in der eben die Tora auch gebracht wird, darstellen will. Und er darum nicht wo erzählen wollte, dass es auch Schwierigkeiten gab. Und deswegen es aber auch nicht ganz weglassen konnte oder wollte. Und deswegen hat er das sozusagen vortransportiert, dass wir nicht mehr merken so genau, dass eigentlich das, was uns in Kapitel 4 erzählt wurde, in die Zeit Esras gehören würde. Also das
Ja.
ist auch ein Versuch, das zu erklären.
Ja, es wird auch
Und
was. Pardon.
ja, wir hatten die Frage mit den Feinden, das hatten wir ja auch letztes Mal. ein bisschen gesehen. Da hatte auch Benjamin Lau durchaus Kritik dran geübt, dass genau wie Sie sagten, das Angebot mitzubauen am Bau des Tempels gar nicht feindlich klingt, sondern der Wunsch ist eben auch Anteil zu haben und das Gefühl zu haben, dass man eben auch dem Gott Israels dienen möchte. Und deswegen sagte Benjamin Lau auch wohl, dass man den Ausdruck der Feinde oder der Bedränger, dass das schon am Anfang da steht, etwas ist, das gesagt wird aus dem Blick auf das, was nachher kommt. Sie kamen nicht ursprünglich als Feinde, sondern die werden sie eigentlich, weil sie abgelehnt werden. Und das hatte ja auch Lau gesagt, dass das durchaus keine gute Idee von den Judäern war, zu sagen, dass Entschuldigung, hier streiten sich gerade zwei Katzen. Die eine ist geflüchtet. Das Problem gelöst. Die waren gerade richtig übereinander. Okay. Gut. Das heißt, man kann also durchaus Kritik dran üben, an dieser kritischen Sicht der Leute aus dem Norden, die ja möglicherweise einfach wirklich nur mitarbeiten wollten. Und wenn man etwas weniger engstirnig gewesen wäre, hätte das gehen können. Das ist sicher etwas, was man diskutieren kann. Es scheint, dass der Erzähler oder der Verfasser des Buches ja das Interesse hat, die negativ darzustellen. Das ist etwas, was auch in der jüdischen, weil es fängt ja schon in 2 Könige 17 an, wo die Eroberung des Nordreichs durch die Assyrer und das Hinbringen einer neuen Bevölkerung beschrieben wird. Da klingt das alles schon sehr negativ. Und das geht weiter, weil das haben Sie im Neuen Testament, wenn da von den Samaritanern gesprochen wird, die eben auch als nicht dazugehörig gehen. Da sieht man, wie das Ganze weitergelebt hat im Judentum, dieser Ablehnung der Leute aus dem Norden, obwohl man im Großen und Ganzen ja eigentlich denselben Glauben hatte und es wohl wirklich mehr um Machtfragen, Identitätsfragen oder sonst was gegangen ist.
Es geht also hier um das Thema der Exklusivität
Ja.
oder Inklusivität. So, und es ist eben kein Volk, das inklusiv sein möchte, sondern es geht ja auch um das Thema wieder der Reinheit. Ja, und bei Nehemia kommt ja dann auch, dass die Männer ihre Frauen ja,
Genau, das werden wir noch sehen.
wegschicken müssen. Da, ja, es geht also eine Reinheitsvorstellung religiöser Art, aber auch anderer Art. Und ich denke, das ist ein Schritt oder ein Stein auf diesem Weg oder ja zu dieser, ja, entschuldigen Sie bitte, Blutsreinheit.
Ja,
Ja,
das ist
das ist, und
was.
das schockiert eigentlich den modernen Menschen. Da gibt es ein Wort für, das möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, aber in diese Richtung geht das. Also eine religiöse Reinheit, die ist aber gebunden an die, ja, Volksreinheit. So, und das ist anstößig.
Ja, ich denke, das ist genau die Dinge, mit denen wir uns hier beschäftigen und auch in ihrer Problematik zu sehen. Es kommt wirklich eben später noch bei Esra und bei Nehemia der Ausdruck der heilige Samen vor. Und das ist etwas, was es in älteren Büchern der Bibel nie gibt. Und da sieht man schon, da ist eine neue Identität, die auch wirklich sehr auf sich konzentriert ist. Es mag damit zu tun haben, dass man Angst hat, seine Identität vielleicht anders nicht bewahren zu können. Aber es ist durchaus schwierig und das werden wir in den folgenden Kapiteln und bei Nehemia ja auch noch sehen. Noch zu Ihrer Anmerkung, dass Sie sagten, dass ja am Anfang offensichtlich ja Geld da war, den Leuten aus Tyros und Sidon Geld zu geben. Das ist vielleicht noch weniger problematisch als in dem Zitat von Haggai selber, denn das war ja 17 Jahre vorher. Also wir haben ja gehört, die Leute sind aus Babylon mit durchaus Geld und Gütern und Schätzen gezogen und dass sie die vielleicht erstmal hatten, aber im Laufe der Jahre vielleicht auch das Geld, was man mitgebracht hat, verbraucht ist. Das könnte man noch sagen, weil dann einigermaßen längerer Zeitraum ist, während in dem Text von Haggai selber ja eine gewisse Spannung ist. Und vielleicht ist auch Benjamin Lau ein bisschen zu sehr wirklich auf die materielle Armut gegangen, und es wäre eher wichtig, vielleicht die spirituelle zu sehen, die sie aus irgendeinem Grund daran gehindert hatte, den Tempel zu bauen.
Ja, also diese Idee, einen Traum zu haben, I have a dream ist das, ne? Das ist eigentlich sehr schön, dass ein Mensch oder auch ein Volk eigentlich ja von Träumen, von Zukunftsperspektiven lebt, sonst gibt es sich ja irgendwie auf. Das ist verständlich. Und auch, dass es jetzt nicht so sehr um Größe geht bei dem Tempelbau, sondern es kann auch bescheiden sein. Gott lebt auch in bescheidenen Mauern. Ja.
Also psychologisch finde ich diese Analyse durchaus spannend und auch so aus Überlegung, wie kommt man aus einer Krisensituation heraus? Also so abstrahierend, ja, kann man das vielleicht durchaus als Anregung nehmen. Frau Fricke.
Ja, ich wollte nur noch ergänzend sagen, es war ja auch Salomon, das heißt eigentlich einer aus dem Stamm Juda Benjamin, der den ersten Tempel gebaut hat. Und ich denke, das steckt natürlich auch immer noch in den Köpfen drin, dass die Jerusalem und den Tempel mit Gott letztendlich ja mehr für sich beanspruchen, als es vielleicht die Nordvölker tun dürfen. Und da klafft dann irgendwo auch der Anspruch, den man hat, den Traum zu verwirklichen, mit der Wirklichkeit, das zu tun. Man fängt vielleicht wieder an zu opfern auf dem Felsen, aber der eigentliche Tempel mit dem Allerheiligsten, wo Gott einzieht, der ist einfach noch nicht erbaut, und daran reibt sich das Ganze, glaube ich. Und ich denke, die Leute vom Nordreich waren nicht so verschleppt nach Babylon, sodass die auch von daher vielleicht nicht so ganz zu der Gruppe gehörten, und die Judäer eben, Kyros und die persischen Könige, ein Stück puffern mussten gegen Ägypten. Das hat das Nordreich ja auch nicht gemacht, so dass von daher vielleicht auch Spannungen sind. Natürlich wäre es schöner gewesen, es hätte einen Zusammenhalt gegeben, aber so ist es halt nicht. Ja.
Ja, es kann auch durchaus sein, wie Sie eben sagten, der Salomonische Tempel war ja eben ein jüdischer Tempel. Sobald der Sohn Salomos, Rechabeam, die Herrschaft antritt, zumindest erzählt es die Bibel so, kommt es ja zu der Reichsteilung. Und das Nordreich errichtet ja seine eigenen Tempel in Dan und in Bethel. Und dass das vielleicht auch so ein bisschen im Hintergrund steht, zu sagen, ja, früher wolltet ihr doch auch unseren Tempel nicht, sondern hattet eure eigenen Tempel. Und was wollt ihr denn jetzt unseren Tempel mitbauen? Das ist durchaus auch möglich. Und es ist sicher auch wirklich so eine Theologie, da zu sagen, wer das Exil nicht mitgemacht hat, der hat irgendwie eine entscheidende theologische Erfahrung verpasst und gehört eben deswegen nicht dazu. Und das ist genau die Frage sozusagen, eben wer noch dazu gehört, die eine ganz entscheidende Frage bei Ezra und Nehemiah ist. Frau Heretsch.
Ich habe eigentlich eine sehr profane Frage. Gibt es heute Verfilmungen zu dieser Zeit, also vom Aufbau des Tempels und mit den Fragen, die da auch mitspielten?
Meinen Sie als Spielfilme?
Nein, das kann auch. Nein, profan nicht.
Also wüsste ich jetzt nicht, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, da ist auch, weil ja später dann noch der herodianische Tempel kam, ist in der Hinsicht, glaube ich, auch so ein bisschen der Tempel, der nach der Rückkehr aus dem Exil errichtet wurde, auch ein bisschen zurückgekommen. Und von daher glaube ich, ja, der sozusagen weniger visuelle Vorstellungen hervorgebracht. Danke. Herr Müller.
Ja, wir haben in diesem Text haben wir also so gut wie gar nichts von den Persern gehört. Das heißt also, die Perser haben ja den Juden Kontrolleure mitgegeben, die nach Jerusalem gezogen sind. Und die ersten Statthalter wurden ja auch von den Persern eingesetzt beziehungsweise genehmigt, wenn ich mal so sagen darf. Als dann aber nach der Baupause hier von ein paar Jahren der Haggai auf einmal anfing, wieder die Stimmung zu heben, muss das doch den Persern aufgefallen sein. Das heißt also, eine Reaktion von der Seite hört man überhaupt nicht. Weil hier unten dann natürlich auch schon wieder so die Aussicht zumindest erweckt wird, auch sogar auf einen Universalismus.
Das ist genau die Frage, die uns im nächsten Abschnitt beschäftigen wird, denn da kommt ja der Statthalter der großen Provinz, der Provinz von jenseits des Stromes, die eben sowohl Judäa als auch Samaria enthält, und fragt ja nach, was baut ihr denn da überhaupt, wer hat euch das erlaubt? Und das ist in Esra 5. Und da wirft dann auch Benjamin Lau die Frage auf, war den Persern klar, dass da vielleicht prophetische Stimmungen sind, die eventuell ein bisschen zersetzend sein können? Das werden wir gleich sehen. Ansonsten scheint die persische Herrschaft wirklich relativ locker gewesen zu sein. Also es gab die Statthalter und Beamte von Seiten der Perser, aber die Statthalter von Juda waren ja auch Juden. Also sie waren natürlich schon genehmigt von den Persern, aber man hatte kein Problem. Das werden wir auch bei Nehemia ja ganz ausdrücklich hören, wie er zunächst Mundschenk am Hof des persischen Königs war und dann für einige Jahre freigestellt wird, als Statthalter nach Jerusalem zu gehen. Also das haben die Perser wahrscheinlich auch durchaus für einen geschickten politischen Schachzug gehalten, zu sagen, wir setzen jeweils Einheimische als Statthalter ein, was natürlich ein Potenzial haben kann, auch Rebellionen hervorzubringen, aber offensichtlich waren sie eher der Meinung, dass das die Leute zufrieden halten kann, wenn sie nicht von fremden Leuten beherrschen werden.
Weil es fällt auch auf hier, dass zum Beispiel bei dem Jammern über die Armut und über das armselige Leben da kein Wort von den Tributzahlungen an Babylon erklärt wird. Ich meine, das wäre doch ein Grund, der nahe liegt.
Ja. Offensichtlich ist das zumindest nicht ein Vorwurf, den Haggai bringen wollte. Oder der natürlich ist anzunehmen, dass die Leute auch Steuern zahlen mussten. Gar keine Frage.
Ja, Tributzahlungen. Ja.
Ja, ich wollte jetzt noch zurück an die Bemerkungen, die vor Frau Heretsch gemacht wurden, weil ich denke, dass es dabei ein bisschen gehört von unserem Tenachon, der letzte der Propheten. Nach der Erlösung aus Babel geht es eigentlich, nennen Sie das hier, die zukünftige völlige Erlösung. Und weil nach dem Malachi und Zecharia und Chaya gibt es keine Propheten mehr, und das ist eigentlich die Propheten, das Prophetieren ist über eine Erlösung am Ende. Also das ist also das Wort Erlösung, das hat mir hier da so getroffen in dieser Auslegung. Mhm.
Ja, also zumindest das rabbinische Judentum hat festgelegt, dass mit Haggai, Zacharia und Malachi die Prophetie erloschen ist. Dass es also keine anerkannten Propheten danach noch gibt. Vielleicht auch im Blick auf das Christentum, könnte man durchaus nicht ausschließen, um zu sagen, da kann nicht noch jemand danach kommen. Und das heißt aber nicht, dass man auf Erlösungsträume verzichtet, sondern dass es sozusagen... Letztlich ist eine Frage der Autorität. Es sind nicht mehr prophetische Worte, die jetzt die Autorität haben. Da kann nicht mehr jemand ankommen und sagen, Gott hat zu mir gesprochen, das und das, sondern die Rabbinen entscheiden jetzt nach der Halacha und nach ihren Diskussionen ihren Mehrheitsentscheidungen. Also das ist durchaus, auch glaube ich, durchaus sehr profane Machtfragen, die da im Hintergrund standen, um die Prophetie auch auszuschalten. Und wie wir ja auch hier sehen, die kann auch unter Umständen ein Stück gefährlich werden, wenn man unter Fremdherrschaft lebt und da tritt ein Prophet auf, der sagt, ja, vielleicht wird das Imperium bald fallen. Das kann einem auch Probleme machen. So wie es ja auch später, was bekannter ist, nach dem Bar Kochba-Aufstand 135, dass die Rabbinen ja da anfingen, sehr skeptisch politischen Revolten gegenüber zu sein, um nicht wieder neues Blutbad dann als Folge zu bekommen.
Ja, okay, danke.
Frau Fichtbauer.
Ja, es heißt ja hier, dass der Prophet sich zu den Höhen der Prophetie aufschwingt, die den Fall des Imperiums ankündigt. So, also, und des Imperiums, das durfte ja im damaligen Verständnis des persischen Großreiches gewesen sein. Ja, das ist aber eine falsche Prophetie gewesen. Das hat nämlich bis 330 noch existiert. Das sind noch
Das werden wir
100
gleich auch
Jahre.
sehen, dass das. Ich habe mich schon auch, und das werden wir, glaube ich, auch nachher noch ein bisschen mehr sehen, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ich meine, warum hat überhaupt Benjamin Lau dieses Buch über die Rückkehr aus Zion geschrieben und da diese biblischen Texte ausgelegt, weil er natürlich die Beziehung zu der modernen jüdischen Geschichte zeigen will. Und da haben wir natürlich die Diskrepanz, dass wir hier bei Ezra sehen, zunächst ist mal der Tempel wichtig und keine politische Unabhängigkeit. Und natürlich im 20. Jahrhundert ist es genau umgekehrt passiert. Der Zionismus hat es geschafft, die politische Unabhängigkeit zu erreichen. Und zumindest für die säkularen Zionisten war der Tempel auch nicht so wahnsinnig wichtig, beziehungsweise eher ein Problem. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Benjamin Lau hier wirklich so jeden Hinweis auch auf nationale Aspekte, auf Unabhängigkeit versucht aufzuspüren. Und ich würde durchaus auch nicht ausschließen, dass er da vielleicht manches überinterpretiert aus dem Wunsch heraus, das eben an vergleichbarer mit unserer Gegenwart zu machen. Möglicherweise waren die Leute ganz zufrieden damit, den Tempel haben zu können und unter der persischen Herrschaft, der man natürlich Steuern zahlen muss, aber Steuern muss man jedem zahlen, auch einem einheimischen Herrscher. Und wenn die einigermaßen tolerant war, war das vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht. Aber, das finde ich schon spannend an seiner Auslegung, dass sie hier immer wieder eben auf den nationalen Aspekt und den Aspekt der Unabhängigkeit hingeht. Und deswegen bringe ich es auch, um zu sehen, wie eben solche Auslegungen natürlich auch immer zeitgebunden sind. Und wir alle gehen eben auch mit unseren Situationen und unseren Aktualisierungen an den Text heran. Ja, das war unser Aus. Frau Fricke.
Ja, ich wollte nur noch sagen, aber es bröckelt dann doch schon das Perserreich. 480 vor Christus gab es die berühmte Seeschlacht von Salamis und da verlieren die Perser ganz gewaltig gegen die Griechen. Also ich denke, es ist nicht vorbei, es ist mit Alexander vorbei, wie Sie gesagt haben,
Ja.
aber ich glaube, es beginnt früher, dass das ganz große Perserreich, das Reich der Meder, bröckelt. Nein? Okay, ich
Nein,
bin
nein,
nicht
nein,
doof.
nein. Wird mal denken,
Nein.
Frau Fichtbauer hat auch das eine Niederlage war, aber vom Perserreich her gesehen war Griechenland ziemlich am Rand. Und
Ja.
es war peinlich, aber nicht so kritisch vielleicht, da die Schlacht
Ja,
zu verlieren.
also Schlacht von Marathon 490. Ja, da ist dieser Dareios geschlagen. Die kennen wir alle. Nee, Marathon, ja, Marathon kennen wir alle. 490, 480 Salamis kennen wir auch alle. Tatsächlich Niederlage der Perser. Aber so ging das nicht weiter.
Okay.
Wir erinnern uns ja dann auch an Artaxerxes II., den wir im Buch Esther kennengelernt haben. Und der hat den Königsfrieden diktiert. Der hat den Griechen gesagt, wo es lang geht. Da war nichts mehr mit Griechenland. Das war dann zerfallen. Ja. Das widerspricht der historischen. Ja, okay, nee.
Und es ist wirklich interessant, also die
Okay.
Tätigkeit von Ezra und Nehemia ist ja genau parallel zu den Auseinandersetzungen zwischen dem Persischen Reich und Griechenland. Und das wird interessanterweise nie erwähnt. Also scheint überhaupt nicht im Horizont der Verfasser zu sein, dass da parallel auch ein paar Dinge noch woanders passieren. Nein, es war ja auch hier, worauf Benjamin Lau hinwies, eben kurz vor der Zeit Hagais unter Kyros Sohn Kambyses, dem war es ja gelungen, noch Ägypten zu erobern, womit das Persische Reich eigentlich sein größtes Ausmaß erreicht hatte. Aber auch gerade, weil er eben in Ägypten war, auf dem Feldzug und weit weg von der persischen Hauptstadt, begannen dann auch Rebellionen in allen möglichen Teilen des Reiches. Und da sah es schon wohl, und Kambyses ist dann auch in der Schlacht gefallen, und bis dann eben Darius sich etabliert hat, hat eine Weile gedauert. Also das von daher, also wenn Haggai um 520, wo Darius gerade an die Macht gekommen ist und noch dabei ist, so die letzten Widerstände, die letzten Rebellionen zu unterdrücken, ist es vielleicht da aus der damaligen Sicht vielleicht schon nicht so völlig absurd erschienen zu sagen, das Persische Reich wird sich nicht durchhalten. Dass das natürlich sich schließlich anders entwickelt hat, ist was anderes, aber solche momentanen Schwächen können durchaus manchmal auch ausgelegt werden, auch von denen, die vielleicht ein Interesse daran haben, als etwas, was schon ein Ende verkündet, das noch ganz gar nicht, überhaupt nicht da ist. Und wir werden ja sehen, dass es anders ausgeht. Und ja, man kann durchaus sagen, dass Haggais Prophezeiung sich nicht erfüllt hat, beziehungsweise man müsste sie aktualisieren und eben auf eine ferne Zukunft des Endes der Geschichte nehmen, wie wir uns ja eigentlich mit allen diesen Prophezeiungen vom Ende der Zeiten gemacht hat. Ja, wenn wir jetzt zu Ezra zurückkehren, wohl eben nach dem Hinweis auf die Prophetie Haggais und Zacharias, die eben auch dazu geführt hat, dass man wieder anfängt, am Tempel zu bauen, erscheint eben der Statthalter Tatnai, der Statthalter von jenseits des Flusses. Also jenseits des Flusses ist westlich des Euphrat, ist damit gemeint. Also alles, was westlich vom Euphrat bis zum Mittelmeer ist. Und der kommt eben nachfragen, was sie denn da bauen und ob sie überhaupt die Erlaubnis dafür haben. Und deswegen wird dann eben auch eine Gesandtschaft mit einem Brief in die persische Hauptstadt geschickt, um nachzuprüfen, ob man wirklich in den persischen Archiven finden kann, dass es diese Bauerlaubnis gegeben hat. Ja, dazu schreibt Lau, durch die Darstellung des Hintergrunds für die Nachprüfung erfahren wir äußerst Wichtiges über die Qualität des Gebäudes, das die Hinaufziehenden bauten. Das heißt, in 5.8 heißt es, wird von erlesenen Steinen und Holz in den Wänden gesprochen. Tatnai erwähnt ebenfalls, dass er nach den Namen der für den Bau Zuständigen fragte, in Vers 10, wahrscheinlich um ihnen die Verantwortung zuzuweisen für den Fall, dass sich herausstellen wird, dass das Tun ungesetzlich war. Hätten die Juden auf seine Frage geantwortet, wäre unser Wissen bereichert und wären unsere Zweifel verringert worden. Denn zu Beginn des Kapitels heißt es, dass diejenigen, die die Erneuerung des Baus anführten, Zorobabel und Josua, mit der spirituellen Ermutigung Haggais und Zacharias waren. Aber jetzt, beim Zusammentreffen der Juden mit Tatnai und seinen Leuten, fehlen diese Namen völlig. Was sagt das? Haben sie die Anwesenheit Zerubbabels vertuscht? Denn seine bloße Zugehörigkeit zur Königsfamilie könnte ein Warnlicht innerhalb der Regierung in Babel anzünden? Geschah vielleicht sein ganzer Hinaufzug ins Land ohne Wissen des Königs? Eine Unterstützung für diesen Gedanken ergibt sich aus der Lektüre der Antwort der Juden. Also es ist das, was sie Tatnai sagen, um sich zu rechtfertigen, dass sie den Tempel bauen. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Babylon, gab der König Kyros einen Befehl, dieses Haus Gottes zu bauen. Auch die Geräte des Hauses Gottes aus Gold und Silber, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem herausgeholt und in den Tempel in Babel gebracht hatte, holte der König Kyros aus dem Tempel in Babel heraus. Und sie wurden einem Mann namens Sheshbazar gegeben, den er zum Statthalter ernannt hatte. Und er sagte zu ihm, nimm diese Geräte, geh, lege sie nieder im Tempel in Jerusalem und das Haus Gottes soll an seiner Stelle erbaut werden. Da kam dieser Sheshbazar, legte den Grundstein für das Haus Gottes in Jerusalem und seitdem und bis jetzt wird an ihm gebaut und es ist nicht fertig. Sheshbazar ist der Statthalter, der vom König die Gefäße bekam und seitdem ist seine Stelle nicht besetzt. Die Antwort der Juden mit ihrem Verbergen Zerubbabels lässt einen Eindruck von politischer Klugheit entstehen, der es gelingt, das Herrschaftszentrum zu täuschen. Hätte jemand dem König von der Prophetie Haggais erzählt, die den Fall des persischen Königreichs und den Aufstieg des Königtums des Hauses David voraussah, So hätte der König Darius die Juden bestraft und den Bau sofort gestoppt. Diese Nachrichten werden noch dem König Achasverosch und nach ihm Artaschasta zu Ohren kommen. Aber es zeigt sich, dass in dieser Phase Darius mit den Angelegenheiten des Königreichs beschäftigt ist und der Statthalter es nicht für richtig hält, den Bau ganz zu stoppen. Die Juden weisen ihn in das königliche Archiv, wo sich sicher geschrieben finden wird, dass der König Kyros Sheshbazar die Geräte des Tempels und die Bauerlaubnis übergab. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Kyros, der die Erlaubnis zum Bau des Tempels gab, die Vollmacht in die Hände einer jüdischen Führungsgestalt gab, die der Regierung treu war, von ihr ernannt. Sicher hätte er diese Aufgabe nicht jemandem aus dem Haus Davids anvertraut, um die Hinaufziehenden nicht mit bösen politischen Gedanken fehlgehen zu lassen. Es gab dort einen verlässlichen Beamten namens Sheshbazar, dem die Regierung vertraute und dem die Geräte für Jerusalem übergeben wurden. Aber die Juden gaben sich damit nicht zufrieden. Sie, oder zumindest ein Teil von ihnen, konzentrierten ihre Träume und ihr Begehren auf die symbolische Gestalt der Nachkommen aus den Häusern des Priesters Aaron und des Königs David und riefen sie zu den Anführern der Hinaufziehenden aus. Und so war Sheshbazar der offizielle Vertreter von Seiten der Regierung und Zerubbabel war die messianische Führungsgestalt, die unter dem Radar der Herrschaft verborgen wurde. Ja, also diese Auslegung von Benjamin Lau macht sich natürlich daran fest, dass im Gegensatz zu der Prophetie Haggais und auch bei Zacharia werden Zerubbabel und Joshua mehrmals erwähnt, jetzt hier in der Antwort der Juden überhaupt nicht die Rede von den beiden ist und das sozusagen schon eine gewisse Erklärung fordert. Dazu Anmerkungen? Herr Müller. Sie sind noch stumm geschaltet.
Bei dieser Erlaubnis des Kyros in dem Text hier ist die Rede davon, geht und baut das Haus Gottes. Warum wird hier nicht gesagt, baut das Haus eures Gottes? Weil es ist ja anzunehmen, ich brauche nicht weiterzureden, dass also Kyros nicht an Jahwe glaubt.
Ist historisch gesehen wohl anzunehmen, aber da weist auch Raphael Breuer in seinem Kommentar darauf hin, vielleicht will hier sozusagen unterstellt werden, dass Kyros den Gott Israels als allgemeinen universellen Gott anerkennt. Oder zumindest als ein anderes, ansonsten in einem polytheistischen System, kann er ihn ja durchaus als legitimen Gott anerkennen, auch wenn er noch andere Götter hat, an die er glaubt. Das wäre die andere Möglichkeit. Aber eine Möglichkeit wäre, dass hier mit Bedacht gesagt wird, Kyros weiß eigentlich, dass das der wahre Gott ist.
Dann wird auch gedacht gesagt, dass Kyros von Marduk abgefallen ist.
Ja, also Marduk ist ja eigentlich der babylonische Gott, sowieso nicht der sozusagen der Hausgott des Kyros. Wir hatten ja in dem Edikt des Kyros, was man gefunden hat, da versucht er sich ja als Schutzpatron Marduks zu zeigen, dass er eben sagt, dass Marduk mit der Politik des letzten babylonischen Königs Nabonid nicht glücklich war. Und dass sozusagen Kyros sich darstellt als der König, der den alten Kult des Marduk wiederherstellt. Das muss auch noch lange nicht heißen, dass Kyros selber auch Marduk gedient hat. Wir wissen relativ wenig über die persische Religion zu der Zeit. Also wir müssen wohl damit rechnen, dass das die zoroastrische Religion ist, aber wie genau die sich schon entwickelt hatte zu der Zeit, ist eben schwer zu sagen. Und das ist ja eher eine dualistische Religion, die eigentlich eben einen guten und einen bösen Gott im Großen. Und der gute Gott ist natürlich der Stärkere, hat und in dem Sinne nicht völlig polytheistisch ist. Und was im Übrigen auch das ist etwas, was noch relativ wenig erforscht ist, aber wahrscheinlich hat das enormen Einfluss dieser Vorstellung von einem guten und einem bösen Gott noch auf die spätbiblischen Texte wie Daniel zum Beispiel und auch auf die weitere Entwicklung des Judentums und Christentums durchaus gehabt, diese persische Religion. Aber weil wir halt relativ wenig Quellen davon haben, ist das schwer nachzuweisen.
Ne? Eriemann.
Ja.
Okay, danke.
Ja, also diesen Gedanken mit diesem verborgenen Messianismus und wie auch Darius damit umgeht, den verfolgt Lau jetzt weiter, als er das Antwortschreiben des Darius behandelt, wo eben mir Darius schreibt, wir haben wirklich im Archiv gefunden, dass Kyros den Bau des Tempels erlaubt hat und er bestätigt das nochmal und fügt auch noch einige Neuerungen dazu, die eigentlich ganz spannend sind. Tatsächlich wird vom Königshaus ein Brief an Tatnai, den Statthalter von jenseits des Stromes, geschickt. Und er enthält eine Bestätigung der Bauerlaubnis, aber auch viel darüber hinaus. Der Brief des Darius geht in seiner Freigebigkeit noch über die Bauerlaubnis des Kyros, die ihm um etwa 20 Jahre vorausging, hinaus. Im ersten Teil des Briefes teilt Darius mit, dass sich im Archiv des Königreichs tatsächlich die Erlaubnis gefunden hat, die Kyros den Juden gab, das Haus ihres Gottes zu bauen. Er greift auf den Brief des Kyros, der bereits im ersten Kapitel des Buches Esra erwähnt wurde, zurück, nachdem der Tempel gebaut werden soll. Er legt seine Größe fest und das Budget, das aus der Kasse des Königs gegeben wird. Aber dieser grundsätzlichen Erlaubnis fügt Darius noch einige Paragraphen hinzu. Zuerst befiehlt er dem Statthalter Tatnai und seinem Team, sich von Jerusalem fernzuhalten und die Juden nicht bei ihrer Arbeit zu stören. Der Statthalter der Juden und die Ältesten der Juden werden für den Bau zuständig sein. Wer ist dieser Statthalter, der nur für die Juden zuständig ist, von dessen Existenz wir bisher noch nichts wussten? Das Herz möchte schreien, dass es Zerubbabel ist, der Anführer aus dem Haus David. Aber, so wie es im Midrasch zu Kohelet heißt, das Herz enthüllt dem Mund nicht, was es fühlt. Darius ist es klar, dass es einen Leiter des Bauprojekts gibt. Wusste er nichts von der Stimmung der Jerusalemer? Hatten ihm die, die Böses im Sinn hatten, gar nichts von den Prophetien Haggais und Zacharias berichtet? Hatten sie ihm nicht erzählt, dass ein Nachkomme aus dem jüdischen Königshaus in der Stadt herumgeht? Manche nehmen an, dass er sich tatsächlich nicht vorstellte, dass in Jerusalem unter seiner Nase Leute herumgehen, die von seinem Fall träumen und den Nachkommen aus dem Haus David auf den Thron setzen. Aber es könnte auch anders gewesen sein. Angesichts der Fülle, die Darius über Jerusalem ausgießt, entsteht der Eindruck, dass er klüger als seine Umgebung ist. Um den Bau abzuschließen, stellt er ihnen, also den Juden, feste Summen zur Verfügung, die sie vom Steueramt in der gesamten Provinz jenseits des Stromes unter der Verantwortung Tatnais bekommen werden. Darüber hinaus teilt er ihnen aus dem Staatsetat die laufenden Ausgaben zu, die für den Betrieb des Tempels erforderlich sind. Tiere für die Opfer, Weizen, Öl und Salz für die Speiseopfer, Wein für die Trankopfer. Alles aus der Kasse des Königs. All diese Freigebigkeit kommt aus dem Glauben des Königs, der darin auch seinen Vorgängern ähnlich ist, dass das Gebet der Gläubigen in ihren verschiedenen Tempeln zum Wohlergehen des Königs beitragen wird. Dies ist der Weg des Königtums, sicher zu gehen in der Treue der Juden und der Erhöhung ihrer Motivation, für das Wohlergehen des Königtums zu beten, ohne jeden Hintergrundlärm von Unabhängigkeit und Rebellion. Auch eine Warnung fügt Darius hinzu: Wer die Rechte der Juden verletzt, wird an den Pfahl gehängt und sein Haus zerstört werden. Haggai und Zacharia waren verantwortlich für die Verstärkung der begehrlichen Flammen nach dem Königtum des Hauses David und der Unabhängigkeit Judäas. Darius in seiner Einsicht war verantwortlich für das Löschen dieses Feuers. Er goss über die Einwohner Jerusalems alle Kostbarkeiten des Königtums aus und machte so die Erbauer des Tempels dem persischen Imperium untertan. Sowohl der hohe Priester Jehoshua als auch Zerubbabel aus dem Haus Davids, als auch Haggai und Zacharia verschwinden in diesem Moment von der Bühne der Geschichte. Judäa verblieb mit einer Führung, die der Herrschaft des persischen Königs treu war. Und die Stadt Jerusalem versammelte sich zum Gebet für das Wohlergehen des Königreichs. Jetzt blieb nur die Aufgabe, den Tempel zu bauen, entsprechend der Anweisung des Kyros und des Darius. Der Erzähler hat nicht viel mehr zu sagen als: Der Tempel wurde vollendet bis zum dritten Tag des Monats Adar, im sechsten Jahr des Darius. Den Weisen des Landes Israel in der talmudischen Zeit entging diese Niedergedrücktheit nicht, und sie wiesen auf den Grund dafür hin. Von einer Auslegung zu einem Vers im Hohen Lied gingen sie zum Angriff über. Eine kleine Schwester haben wir, Brüste hat sie nicht. Was werden wir unserer Schwester tun an dem Tag, da man über sie reden wird? Wenn sie eine Mauer ist, werden wir auf ihr eine silberne Befestigung bauen. Wenn sie eine Tür ist, werden wir sie mit einer Zedernplatte schließen. Die Lehrer deuten den Vers in Bezug auf die Hinaufziehenden aus dem Exil. Eine kleine Schwester haben wir, dies sind die Hinaufziehenden aus dem Exil. Klein, da ihre Bevölkerung spärlich war. Brüste hat sie nicht. Dies waren fünf Dinge, die dem letzten Tempel im Vergleich zum ersten fehlten. Und diese sind es: Feuer, Salbungsöl, Lade, Heiliger Geist und Urim und Thummim. Und dies ist es, was geschrieben steht. Und ich werde Wohlgefallen an ihm haben und in ihm geehrt sein. Ve'ekavda steht geschrieben, eben ohne das Possessiv-Suffix, mit dem, wo man auch ein H am Ende bringen müsste, was dann heißen würde, in ihm. Das heißt, es fehlt etwas und das zeigt eben, dass nicht alles vollständig ist. Wenn sie eine Mauer ist, wäre Israel wie eine Mauer aus Babylon hinaufgestiegen, wäre der Tempel nicht ein zweites Mal zerstört worden. So sieht dieser Tempel in den Augen der Weisen aus. Das Wesentliche fehlt. Es gibt keine Bewegung geistlichen Lebens in diesem Haus. Es dient als Ort für Kult, für Gebet, wie eine der Synagogen, die es überall gibt. Sein Ort ist heilig, aber sein Inneres ist ohne die Schechina. Dies ist eine sehr schwerwiegende Aussage über dieses ganze Bauprojekt. Der Grund dafür ist nach Meinung der Weisen des Landes Israel einfach: Ihr seid nicht wie eine Mauer hinaufgezogen. Das spärliche Hinaufziehen und das Beiseitestehen der Juden Babylons ließen uns mit einem gebauten Tempel und einem bitteren Geschmack im Mund zurück. Ja, soweit die Auslegung von Benjamin Lau. Dazu Anmerkungen? Herr
Ja, ich habe doch eine Frage bei diesem Satz von dem Ve'ekavda. Ich lese nämlich im Hebräischen in der Tat, dass die H da nicht steht. Also Ve'aretsa bo Ve'ekavda. Und da steht in der Tat, dass He fehlt da.
Ja.
Aber in der Übersetzung steht: An ihm haben, wohlgefallen,
ja,
an
es ist,
und in ihm haben. Ist das absichtlich oder wie?
Es ist natürlich wie jede Übersetzung eine interpretierende Übersetzung.
Ja.
Und das anders keinen Sinn macht letztlich. Und daher ist so in der Übersetzung das Possessivsuffix sozusagen hinzugefügt. Normalerweise hätten auch die Rabbinen mit sowas kein Problem, aber hier ist es halt eine Möglichkeit zu sagen, weil das Suffix, das wir eigentlich erwarten würden, fehlt, können wir das als Hinweis darauf nehmen, dass dieses ganze Projekt etwas Fehlendes halt hat.
Okay. Weil meine niederländische Übersetzung, die älteste, die ich habe, die übersetzt es also nicht, das in ihm. Wohl das an ihm, aber nicht in ihm.
Hm.
Darum.
Ja, also.
Darum fahre ich nach.
Man kann es natürlich auch einfach weglassen und
ja.
Vielleicht, zumindest nach dem Midrasch, sollte man es vielleicht weglassen. Vielleicht in Klammern setzen wäre eine Lösungsmöglichkeit.
Ja, gut, okay. Okay. Ja.
Danke. Frau Wichtbauer.
Verstehe ich hier den Text am Schluss richtig? Nämlich, wären die alle hochgezogen, also wie eine Mauer aus Babylon hinaufgestiegen, dann wäre aus dem Tempel etwas ganz anderes geworden. Also so verstehe ich das. Ja, aber dem würde ich wieder entgegensetzen. Auch das ganze jüdische Volk hätte seine Unabhängigkeit vom persischen Großreich nicht erringen können. Und dann wäre auch so ein Tempel nicht möglich gewesen. Ja, es ist merkwürdig, was man sich dann so irgendwie vorstellt. Dann wäre das möglich gewesen. Aber dieses Perserreich, das war wirklich so, ja, so mächtig, dass es das verhindert hätte. Ja.
Mhm. Historisch-faktisch haben Sie sicher recht. Mhm. Das ist natürlich ein Midrasch, der einige Jahrhunderte später ist, zu einer Zeit, wo es schon lange kein Perserreich mehr gibt, sondern wo die Römer bzw. die christlichen Römer da sind. Und da sieht man sicher aus, das ist eben ein Midrasch, der im Land Israel verfasst worden ist. Und da spürt man eben schon auch was. Auch zu der Zeit war die babylonische Diaspora ja stärker als das Judentum innerhalb Israel, des Landes Israel. Und da sieht man diese dauernde Animosität. Und auch irgendwie zu sagen, das sind die Leute, die in Babylon geblieben sind und die da ein gutes Leben haben, anstatt mit uns hier zu leben. Und von daher, ja, dass man denen sozusagen auch, die schon seit Jahrhunderten nicht bereit sind, ins Land einzuwandern, dass man denen auch eins versetzen will, weil das spielt sicher in dem Midrasch auch eine Rolle.
Aha. Also es sind Animositäten zwischen der Jerusalemer Fraktion in Anführungszeichen und der babylonischen. Aber die babylonische ist doch sehr stark auch gewesen. Ich erinnere an das Buch Esther, Mordechai, wie hoch, zu welchem Rang er es gebracht hat. Und ja, an den babylonischen Talmud, von dem Sie ja gesagt haben, oh pardon, der ist ja viel bedeutender.
Ja, zu dem babylonischen Talmud, der genau eine Gegenaussage hat, kommen wir auch gleich. Aber ich denke, das ist genau der Grund für die Animosität, dass man irgendwo eifersüchtig ist auf die Stärke der Leute im babylonischen Exil, denen es eben, weil sie da in der Hauptstadt sitzen und bessere wirtschaftliche Ressourcen haben, denen es besser geht. Aber andererseits, wenn man ihnen eben vorwerfen kann, ja, aber ihr habt völlig vergessen, dass es ja Verheißungen gibt oder nicht ein Gebot gibt, in das Land zurückzukehren. Und von daher waren diese Spannungen durchaus da, eben gerade weil man sich schwächer fühlte. Das würde ich sagen, macht durchaus Sinn psychologisch. Mhm. Herr Müller.
Ich möchte nochmal auf den Begriff der Mauer hier kommen. Wir haben doch den Streit zwischen Obadja und Nehemia über den Bau der Mauer um Jerusalem. Ist das hier damit gemeint?
Nein, ich denke nicht. Es geht eben um den Vers im Hohen Lied, der allegorisch ausgelegt wird. Und eigentlich, ich würde sagen, dieser Vers im Hohen Lied, der ist ziemlich frauenfeindlich, würde ich sagen. Das gilt, wenn man jemanden einfach so als Text, der was mit attraktiven Frauen, die vielleicht verführerisch sind, liest. Denn es heißt ja, wir haben eine kleine Schwester, Brüste hat sie nicht. Also wir haben ein junges Mädchen, das vielleicht sexuell noch nicht so attraktiv ist. Aber was werden wir tun mit unserer Schwester an dem Tag, da man über sie reden wird, also wo sie offensichtlich für Männer interessant wird? Und da sagen diese Männer, wenn sie eine Mauer ist.
Ja, das haben wir ja gelesen. Aber um was ginge, welche Mauer ging es, um den Streit Nehemia Obadja? Weil das ist ja der Grund.
Da geht es konkret um die Stadtmauer von Jerusalem.
Dass die Obadja
so ein bisschen und die abgewertet wird. Werden soll. Da werden wir ja noch zu kommen. Das ist eine sehr konkrete Mauer. Und da ist natürlich sozusagen Nehemia sagt, er will die Mauer aufbauen, damit die Stadt geschützt ist. Und die Gegen Behauptung ist eben, dass die Juden die Mauer von Jerusalem wieder aufbauen wollen, um die Möglichkeit haben, sich zu verschanzen, zu rebellieren und dann eine sichere, befestigte Stadt zu haben.
Und deshalb wird dann die Obadja nicht so als richtige Prophetin anerkannt. Die ist ja so ein bisschen diskriminiert worden.
Ich habe es im Moment nicht mehr so im Detail im Kopf. Ich glaube, wir lassen es, bis wir zu der Prophetie, bis wir zu Nehemia kommen, dem Kapitel über der Mauer. Jedenfalls hier, dass von der Mauer gesprochen wird, liegt also wirklich an dem Vers im Hohen Lied, wo man eben den Unterschied zwischen etwas Großem und etwas Kleinem sieht und die Mauer als etwas Starkes, auf dem man dann eben auch etwas Prächtiges aufbauen kann. Das ist der Gedanke und so kommt eben dieser Ausdruck, die massenhafte Einwanderung aus Babylon eben wie als Hinaufsteigen wie eine Mauer zu sehen. Und also ich kannte diesen Midrasch auch noch nicht und mir ist dabei sofort eingefallen, dass ja im babylonischen Talmud eben die Tradition ist, die enorme politische Auswirkungen hat, die eben gerade das Hinaufsteigen wie eine Mauer verbietet. Das ist nämlich auch eine Auslegung zum Hohen Lied. Das habe ich in der Fußnote geschrieben. Im Hohen Lied kommt dreimal der Vers vor: Ich habe euch beschworen, Töchter Jerusalems, dass ihr nur ja nicht aufweckt die Liebe, wie es ihr gefällt. Und die jüdische Auslegung sieht eben das, die traditionelle Auslegung, es sieht das Hohe Lied nicht nur einfach als ein Liebeslied, ein profanes Liebeslied, sondern als ein Lied, das die Liebesbeziehung zwischen Gott und Israel beschreibt. Und damit will dieser Vers sozusagen, ich beschwöre euch, dass ihr die Liebe nicht aufweckt, also sozusagen die wiedererwachende Liebe Gottes, die zum Ende des Exils, zur endgültigen Erlösung führt, bis es ihr gefällt. Also man darf da nicht eingreifen sozusagen, ne? Sondern man muss Gott das überlassen. Und daraus heißt es dann eben im babylonischen Talmud, im Traktat Ketubot, welche drei Eide, also es ist eben, weil der Vers dreimal vorkommt, sind es drei Eide, drei Schwüre, die genannt werden. Einer, dass Israel nicht die Mauer hinaufsteigen wird, also eben nicht in Massen ins Land Israel einwandern wird. Einer, dass der Heilige gepriesen sei er, Israel den Eid abgenommen hat, dass es nicht gegen die Völker der Welt rebellieren wird. Einer, dass der Heilige gepriesen sei er, den Völkern der Welt den Eid abgenommen hat, dass sie Israel nicht zu sehr unterdrücken werden. Und das ist eigentlich die Politik der Rabbinen, die sie spätestens seit Bar Kochba hatten, die auch bei Jeremia schon angedeutet wird, wo er den Leuten im Exil in Babylon sagte, baut Häuser, legt Gärten an, bekommt Kinder, denn das Exil wird noch lange dauern und betet für das Wohl der Stadt, in die ihr seid, denn ihr Wohl wird euer Wohl sein. Das geht eigentlich schon auf Jeremia zurück. Und hier wird eben ganz klar gesagt, es ist verboten, mit irgendwelchen messianischen Aktivitäten anzufangen, in Massen ins Land einzuwandern und gegen die Völker der Welt zu rebellieren. Und das war der Hauptgrund, dass der Zionismus Ende des 19. Jahrhunderts begann, dass damals die Mehrheit der orthodoxen Juden gesagt hat, das ist Ketzerei. Denn der Zionismus will genau die Mauer hinaufsteigen und aus eigener Kraft die Juden in das Land Israel zurückholen. Und man hat dann Wege gefunden, als dann die Balfour-Erklärung im November 1917 kam, haben das manche dann der religiösen Zionisten als Zeichen dafür gesehen, dass man ja nicht gegen den Willen der Völker der Welt einwandert, sondern dass das ja sanktioniert ist in dem Moment, wo Großbritannien gesagt hat, es unterstützt eine jüdische Heimstätte in Palästina. Und nach der Shoah haben auch manche Rabbinen gesagt, der Eid, dass die Völker der Welt Israel nicht zu sehr unterdrücken werden, ist auch gebrochen worden. Und deswegen sind auch die anderen nicht mehr verpflichtend. Also man hat Wege gefunden, sozusagen da rauszukommen. Aber das war das Hauptproblem des Zionismus, sich für religiöse Juden akzeptabel zu machen, diese drei Eide. Und es ist schon interessant zu sehen, dass das offensichtlich eben die babylonische Tradition, die Tradition der Diaspora ist, während wir hier den Text in Benjamin Lau bringt, einen Text von Rabbinen aus dem Land Israel haben, die nichts lieber gehabt hätten, als dass sie ja in Massen hinaufgezogen werden. Da sind sicher auch solche messianischen Hoffnungen sind vielleicht akuter im Land selber als einige hunderttausend Kilometer weit weg im Exil und gleichzeitig in der Hauptstadt des Imperiums. Was ich auch noch interessant fand, also nur noch versucht Benjamin Lauer ja zu zeigen, dass Darius so großzügig nun auch wieder nicht ist, sondern wie es heute manche den Palästinensern gegenüber sagen, wir ersäufen sie in Sahne. Sozusagen. Also wir geben ihnen wirtschaftliche Vorteile, dass alles in Ordnung ist, damit sie nicht rebellieren. Das sind alte Aussprüche. Heute funktioniert das nicht mehr, aber es gab Siedler, die das vor 20, 30 Jahren so gesagt haben. Hier ist es ja auch so, dass Darius eben gibt Geld, bezahlt die Opfer für den Tempel, also klingt wunderbar. Und dass das eben auch ein Versuch ist, eigentlich Widerstand zu unterdrücken. Und da weist eben Raphael Breuer in seinem Kommentar darauf hin, dass der Talmud sich auch nicht so ganz sicher ist, wie uneigennützig Darius eigentlich war. Und da geht er darauf ein, auf diesen Text im Talmud. Aus der Art und Weise, wie Darius das Edikt des persischen Kyros interpretierte, folgert der Talmud in Rosh Hashanah 4a, dass Darius zum Feinde Israels geworden war. Eine feindselige Absicht war es, die ihn leitete, als er den Tempel neben den drei Schichten von schweren Steinen auch aus einer Schicht von Holz erbauen ließ. Damit der Tempel, wenn sich die Juden einmal gegen ihn empören sollten, umso leichter in Brand gesteckt werden könnte. Gewiss kamen auch beim Bau des Salomonischen Tempels, wie aus 1 Könige 36 erhält, drei Lagen von gehauenen Steinen und eine Lage Bretter von Zedern zur Verwendung. Während jedoch Salomo die Holzschicht oberhalb anbringen ließ, ließ sie Darius unterhalb anbringen. Während Salomo sie in den Bau einsenken ließ, war dies beim Bau des Darius nicht der Fall. Und während Salomo sie mit Kalk vermörteln ließ, war dies beim Bau des Darius nicht der Fall. Und hier merkt Breuer dann an, der Bibeltext gibt für diesen Unterschied zwischen dem Bau Salomos und Darius keine Handhabe, auf talmudischer Überlieferung. Also sozusagen eine Interpretation, wo man schon von vornherein weiß, worauf man hinaus will, könnte man sagen. Mhm. Aus der Tatsache, dass Darius den Befehl erteilte, den Opferdienst im Tempel zu Jerusalem aus den königlichen Einkünften zu finanzieren, folgert Rav Kahana, dass die Frage, ob Darius zu einem Feinde Judäas sich entwickelt habe, zu verneinen sei. Demgegenüber weist aber Rabbi Yitzchak darauf hin, dass Darius bei dieser Finanzierung nur aus egoistischen Motiven gehandelt habe. Da die ausdrückliche Absicht seines Befehls doch war, damit sie beten für das Leben des Königs und seiner Söhne. Gewiss besteht der Satz zu Recht, dass man ein vollkommener Gerechter sein kann, auch wenn man bei der Gelobung einer Geldsumme für einen wohltätigen Zweck ausdrücklich durch diese Gabe sein und seiner Kinder Wohlergehen der Gnade Gottes empfiehlt. Dies gilt aber nur dann, wenn der Gelobende vom Geist des jüdischen Gottvertrauens erfüllt ist und ein Versagen der göttlichen Gnade mit seiner eigenen Unwürdigkeit begründet. Nicht aber von heidnisch Gesinnten wie Darius, die bei einem Fehlschlagen ihrer frommen Spekulation auf Gott als den Schuldigen die Schale ihres Zornes gießen. Und dann noch zu Versen 11 bis 12. Diese weit über das Edikt des Cyrus hinausgehende Sicherstellung des Tempelbaus, die mit verwünschendem Fluche und Hinrichtung jeden Versuch einer Verletzung des königlichen Befehls verpönte, würde, so sollte man unter dem unmittelbaren Eindruck dieser pathetischen Schlusssätze des königlichen Antwortschreibens meinen, der talmudischen Überlegung, ob Darius ein Freund oder Feind der Juden war, jeden Berechtigungsgrund entziehen. Wenn nicht eben doch, auch aus dieser seltsam leidenschaftlichen Begünstigung des jüdischen Tempelbaues ein persönliches Interesse herausklänge, das sich in den Schlussworten des vorigen Verses, damit sie beten für das Leben des Königs und seiner Söhne, verriegt.
Ja.
Also.
Ja, das.
So ein Wunschdenken.
Ja, man möchte offensichtlich Darius nicht gut davon kommen lassen.
Ja, so.
Und versucht, alle möglichen Anhaltspunkte dafür zu finden. Frau Fichtbauer.
Ja, ich möchte daran, also ich möchte eine Lanze für Persien brechen. Und zwar, wenn man heute mit dem Taxi fährt und dann mal so guckt, wo könnte jetzt der Chauffeur herkommen, frage ich schon mal, kommen Sie vielleicht aus Persien? Die würden nicht sagen, wir kommen aus dem Iran, sondern die heutigen, auch auf den Straßen rebellierenden, bezeichnen sich als Perser. Und die Vereinten Nationen, das hatte damals der Schah wohl irgendwie initiiert, haben 1971 das Kyros-Edikt der Vereinten Nationen herausgegeben. Die erste ist übertrieben, im Nachhinein kann man das sagen, die erste Charta der Menschenrechte. So, und das heißt, also in der Geschichte steht das Perserreich eigentlich sehr positiv da. Ich habe es natürlich als Geschichtsstudent irgendwie auch negativ konnotiert gehört, weil natürlich die Geschichtswissenschaft von den Griechen ausgeht. Also da wird die Schlacht von Marathon und von Salamis und, immer alles aus griechischer Sicht, weil Griechenland ja eine Demokratie war. Aber dennoch, also das Perserreich war ein mächtiges Reich, ein relativ tolerantes Reich. Und wenn der König sagt, also ich lasse euch euren Glauben, wenn ihr bei eurem Gott für mich betet, dann würde ich sagen, wenn das alle in der Weltgeschichte so gemacht hätten, dann hätte es keine Religionskriege gegeben, dann wären aber und aber Millionen Menschen gerettet worden, die sonst auf den Schlachtfeldern verblutet sind. Oder auch von den Soldaten in diesen Religionskriegen. Ich erinnere an den 30-jährigen Krieg, da war Europa ja fast entvölkert. So, also jetzt dem Kyros oder Darius, dem wieder so etwas anzuhängen, der macht das aus egoistischen Motiven. Das soll er machen. Das ist ein durchaus akzeptabler Egoismus aus meiner Sicht. Hätte viele Millionen und Abermillionen nicht zu Tode gebracht. Ja.
Ja. Nein, es ist auch wirklich, also es gibt halt diese Beispiele, wo man, warum auch immer, hier Darius was anhängen will. Es gibt durchaus auch die rabbinische Tradition, die eben Kyros positiv sieht. Wir haben ja auch schon bei Jesaja der Kyros ja sogar mal als den Messias Gottes bezeichnet. Zu sagen, dass man eigentlich Kyros als den idealen nicht-jüdischen König sieht. Also auch diese Tradition haben die Rabbinen. Wie in so vielen Fällen, es ist nicht alles einstimmig und es gibt unterschiedliche Tendenzen dabei. Und ja, eigentlich grundsätzlich wird auch in der jüdischen Geschichtsschreibung eigentlich die Zeit der persischen Herrschaft schon eher auch als positiv gesehen. Und einfach, weil sie auch die Rückkehr aus dem Exil ermöglicht hat. Und ja, kommt um einiges besser weg als zumindest die erste, zumindest Kyros. Das ist später nochmal im Buch Esther dann auch nochmal ein Stück anders. Aber Kyros kommt im Großen und Ganzen durchaus gut weg. Ja. Anita.
Wir hatten das ja eben schon mal. Ich glaube, dass das zwei grundsätzliche Prinzipien sind, die hier permanent miteinander streiten. Auch in der Betrachtung der eigenen Geschichte ist die Frage von Inklusivität und Exklusivität, die ja bis heute hin auch in den Religionsstreiten einfach eine große Rolle spielt. Und die Frage ist, ist es sinnvoll, sich zu assimilieren, zu integrieren und weiterzugehen? Oder beharrt man im Grunde genommen auf den Alleinstellungsmerkmalen? Und das ist ja immer auch von dem jeweiligen Interesse getrieben, in dem man sich gerade geschichtlich auch befindet. Und von daher ist jede Interpretation, hatte ja immer auch so einen Eigenanteil. Das finde ich dabei auch sehr spannend im Grunde genommen zu sehen. Also was wird zu welcher Zeit, warum, wie ausgelegt und was gewinnt gerade die Überhand? Das ist ja immer auch, also es hat, da verbirgt sich ja immer auch ein eigenes Interesse dahinter in dieser Interpretation. Und das ist was, was man, glaube ich, in anderen Religionen in ähnlicher Weise wahrnehmen kann. Oder auch überhaupt, auch in der Frage von Geschichtsinterpretation.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist bei Raphael Breuer, also im Ende der Weimarer Republik, nicht unbedingt klar, warum er sozusagen jetzt unbedingt die negativen Seiten des Dareios sucht und eben die heidnische Religion so betont. Er hätte durchaus, weil er war natürlich schon auch deutscher Patriot und überhaupt keine Frage gewesen, dass er natürlich, und war ja auch Antizionist, also von daher von jüdischen nationalen Bestrebungen hielt er gar nichts. Von daher ist mir hier, also bei Benjamin Lau ist mir ziemlich klar, wo seine Interpretationen herkommen. Bei diesem Punkt bei Breuer ist es mir weniger klar, denn er hätte wirklich das auch so darstellen können, dass es eben ein Beispiel ist, wie man unter nichtjüdischer Herrschaft lebt, aber Religionsfreiheit hat. Und das war ja eigentlich etwas, was die deutschen Juden haben wollten. Und ja auch hatten in weiter Hinsicht für einige Jahrzehnte. Da müsste man nochmal darüber nachdenken, wie es zu dieser Interpretation bei ihm kommen könnte. Ja, dann in den letzten Versen von Esra 6 wird berichtet, wie das Pessach gefeiert wird nach der Einweihung des Tempels. Das heißt ja, der Tempel wird im Monat Adar eingeweiht. Das ist der Monat vor dem Pessachfest. Also man hatte offensichtlich Zeit, dann alles vorzubereiten und das Pessach zu feiern. Und auch hier zieht Lau einen ziemlich interessanten Vergleich. Vier Verse widmet der Erzähler der Pessachfeier, die auf die Einweihung des Tempels folgte. Eine fast lakonische Beschreibung, in der die Schrift von der Feier am 14. Nisan erzählt, die die Rückkehrer aus dem Exil mit weiteren, die sich ihnen angeschlossen hatten, abhielten. Mit den Rückkehrern aus dem Exil verbanden sich weitere Juden, die sich abgesondert hatten von der Unreinheit der Völker des Landes. Das heißt, sich nicht verunreinigt hatten durch Ehen mit Fremden. Und so wahrte die Gemeinde der Rückkehrenden die Absonderungstradition, die ihr Zerubbabel und Joshua festgelegt hatten, auch bei der Pessachfeier. Und diese Tradition hatte Lau ja vorher auch, als das erwähnt wurde, kritisiert. In einem anderen Buch, das ebenfalls zur Zeit des Zweiten Tempels geschrieben wurde, wird das Pessach beschrieben, das Hiskia, der König von Juda, abhielt, als er, nach der Zerstörung Samarias, versuchte, alle Stämme Israels zu einem Verband zu vereinen. In 2. Chronik 30, 1-11. Man spürt in diesen Versen deutlich die Tage nach der Exilierung durch Assyrien. Der Vers ist sehr genau in der Beschreibung Hiskias, wie er den Überrest der Stämme Ephraims und Manasses, die Kinder Rachels, sucht und auch die Stimme Galiläas, um sie in den Schoß der weiten Familie des Hauses David zurückzuführen. In dieser Hinsicht ist das Tun Hiskias nicht ein weiterer Schritt in einer religiösen Reform, sondern darüber hinaus eine Phase in der Vision von der Erlösung. Eine nationale und staatliche Revolution, die an Pessach, dem Fest des Beginns der Nation bei dem Auszug aus Ägypten, angekündigt wird. Um in Reinheit und mit großem Volk zu feiern, beschloss Hiskia, einen außergewöhnlichen Schritt zu unternehmen und den Termin des Pessach um einen Monat zu verschieben. Hiskia wusste, dass er eine seltene Gelegenheit hatte, und wenn er sie verpassen würde, wird der Zeitpunkt vorbei sein. Er begann mit der Führung der Nation und der Revolution des religiösen Lebens in Eile und mit dem Preis fehlender Reife und Tiefe von Seiten des Volkes. So ist auch sein Gebet über die vielen zu verstehen. Denn viele waren in der Versammlung, die sich nicht geheiligt hatten, und die Leviten schlachteten die Pessachlämmer für jeden, der nicht rein war, sich dem Ewigen zu heiligen. Denn der größte Teil des zahlreichen Volkes aus Ephraim und Manasse, Issachar und Sebulun, hatte sich nicht gereinigt. Und sie aßen das Pessach nicht so, wie es geschrieben steht. Denn Hiskia betete für sie, sagend: Guter Ewiger, gib Sühne dafür. Sein ganzes Herz bereitete er, Gott zu suchen, den Ewigen, den Gott seiner Väter und nicht entsprechend der Reinheit des Heiligen. Dies ist das Gebet einer großen Führungspersönlichkeit, die weiß, dass sie mit dem Überschreiten der Worte der Tora durch eine besondere Einweisung für den Augenblick einen außergewöhnlichen, aber notwendigen Schritt tut. In völliger Umkehrung zu dem, was hier, also bei der Pessachfeier der Rückkehrer, geschieht, entschloss sich Hiskia, viele Gebote der Tora zu übertreten, wenn sich nur die Reihen der Feiernden mit Menschenmassen füllen, einschließlich derer, die bereits hunderte von Jahren in einem anderen religiösen System lebten, da sie Einwohner des nördlichen Königreichs waren. Hiskia handelte nicht richtig, wie es in der Mishnah Pesachim 4 heißt, aber er ist sich dessen bewusst und bittet den Ewigen darum, dass er ihm Sühne verschaffe dafür, dass die Einheit der Nation in seinen Augen das Allerwichtigste ist. Dies ist eine religiöse Einstellung, die sich auf die Nation konzentriert, gegenüber der religiösen Einstellung, die sich auf den heiligen Samen konzentriert und die Flügel der Nation stutzt. Ja, soweit dieser Vergleich mit Hiskias Pessach, das interessanterweise im Buch der Könige gar nicht erzählt wird, sondern eine Zufügung ist, die sich nur im Buch der Chronik findet. Dazu Anmerkungen. Call.
Ja, ich habe mich hier nur gefragt und mich laut denken, inwieweit hat er das hier bei Hiskia, hat er gut gehandelt oder nicht gut gehandelt, doch auch mit dieser Begriff Shechina zu tun hat. Weil ich das in den anderen Texten und was ich selber von der Shechina weiß, doch eine besondere Spiritualität hat. Und die fehlt die hier oder kann ich die hier nicht mitlesen, mithören?
Die Shechina, die Gottesgegenwart, wird hier in dem Versen im zweiten Buch der Chronik zu Hiskia nicht erwähnt. Das ist schon eine interessante Beobachtung. Wo man vielleicht, das passt vielleicht auch zu der Auslegung zu sagen, es geht hier eben, es ist nicht etwas Spirituelles, was im Zentrum steht, sondern der Versuch, Hiskias nochmal das, was übrig geblieben ist, von den Stämmen zu einem Königreich zu einen, also mehr eine nationale Absicht eben. Und wenn man es eben mit diesem Blick auf die Shechina sieht, kann man das vielleicht auch durchaus kritisch sehen. Also Lau sieht es ja hier als etwas Positives an, aber man kann es auch vielleicht andersrum sehen.
Ach so, ja.
Frau Fichtbauer.
Ja, hier gibt es zwei unterschiedliche Begriffe, nämlich einerseits den Begriff Nation und den anderen Volk. So, und das Volk ist eine ethnische Einheit. Ja, da geht es dann um den heiligen Samen. Bei der Nation geht es allerdings um die Kultur und man könnte auch sagen, das Rituelle. Wenn sich die Stämme aus dem Norden 722/21 zum Teil nach Jerusalem aufgemacht haben, um dort irgendwie teilzunehmen an den Riten in Jerusalem, dann geht es um das Thema auch Nation, um eine gemeinsame Kultur. Letztlich auch natürlich um in Anführungszeichen Völkisches. Also eine Nation gründet sich auf gemeinsame Werte, auf gemeinsame Traditionen und auch Sprache. Die Franzosen haben einen Nationbegriff, die Deutschen lange und natürlich die Nazis einen Volksbegriff gehabt. Da ging es nur um die Abstammung. Und Diese beiden Dinge werden hier so ein bisschen durcheinander gebracht, aber es kommt dem Hiskia offensichtlich darauf an, dass man das Richtige tut, dass man Jahwe huldigt, zu ihm betet, ihn als den gemeinsamen Gott anerkennt. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass man wirklich die Reinheit des Samens nachweisen kann, der dann als heilig bezeichnet wird. Also Nation und Volk sind zwei unterschiedliche Begriffe mit unterschiedlichem, ja, die unterschiedlich gefüllt werden.
Ja, ich glaube, da schlägt wirklich Benjamin Lau nicht so sehr den Schwerpunkt, sondern es geht ihm hier, glaube ich, drauf, eben Israel, die Juden, sie nur als Religion oder als Nation zu sehen. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund des religiösen Zionismus, wo er hier eigentlich, denke ich, sagen will, wir müssen eben auch eine gewisse Offenheit gegenüber Juden, die nicht religiös sind, haben, weil wir ja doch eine Nation sind und wir werden, und das natürlich auch vor dem Hintergrund aktueller Konflikte in der israelischen Gesellschaft, zu sagen, wir müssen vielleicht auch von manchen religiösen Genauigkeiten absehen, um einen gemeinsamen Nenner auch mit denen, die nicht religiös sind, zu finden, eben was Sie sagten, Kultur, und da ein Bewusstsein zu haben, dass wir doch alle zusammengehören. Das ist also, denke ich, auch etwas, was wirklich sehr stark von seiner Situation, in der er heute die Gesellschaft sieht, ausgeht und wo er eben, also er sagt das nicht auf eine plumpe Weise, aber die Anspielungen sind zumindest für Israelis eindeutig zu merken, worauf er damit hinaus will. Ja, so.
Darf ich das noch ergänzen?
Ja.
Ich habe also neulich in einem Heft zur Archäologie gelesen, dass 722, 21 die Stadt Jerusalem sich mächtig erweitert hat, also baulich. Das heißt, dann kann man davon ausgehen, dass eben nicht wenige aus dem Nordreich nach Süden strömten, um sich da auch vor der Deportation in Sicherheit zu bringen.
Ja, das können wir auch archäologisch belegt wirklich eben in den Ausgrabungen der Davidstadt des alten Jerusalem sehen, dass zu dieser Zeit die Stadt, die vorher eben hauptsächlich oben auf dem Hügel war, sich auch weiter an den Abhang entwickelt. Und also von daher Jerusalem, dass er dann 20 Jahre später auch von den Assyrern belagert, aber nicht erobert werden wird, zu dieser Zeit das größte Ausmaß, das sie bis dahin hatte, erreicht hat durch die Flüchtlinge aus dem Norden. Und ähnlich nimmt man ja auch an, dass nicht nur die Menschen, sondern auch die religiösen Ideen gekommen sind, dass Bücher wie vom Propheten wie Hosea und Amos, die im Nordreich tätig waren, dass auch die nach Judäa gekommen sind und man die halt weiter verarbeitet hat. Und man konnte dann natürlich, als etwas mehr als 100 Jahre später man selber erobert wurde, hatte man natürlich schon gewisse Ansätze aus der Theologie des Nordreichs, wie man jetzt sowas umgehen kann. Also da, das ist also wirklich sowohl für die demografische und wirtschaftliche Entwicklung als auch für die theologische Entwicklung Jerusalems enorm wichtig, die Ankunft dieser Flüchtlinge aus dem Norden. Ja, also wir haben diese Problematik wirklich zwischen Inklusivität und Exklusivität gesehen. Und beim nächsten Mal werden wir dann endlich Ezra kennenlernen, nachdem ja das Buch benannt ist und der bisher noch gar nicht da war. Und werden dann sehen, wie eben einige Jahrzehnte nach Darius sich die jüdische Niederlassung in Jerusalem und Umgebung weiterentwickelt. Und wie Ezra auch die Tora dann mitbringt aus Babylon, was ja auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist. Gut, dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche.
Danke gleichfalls. Tschüss.